Podcast, das Spezial.
Und damit hallo zusammen zur zweiten Folge Podcast Spezial. Mein Name ist Nora Wager und ich bin Redakteurin bei den Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. In diesen Spezialfolgen, da wollen wir uns immer wieder mit Themen befassen, für die wir in unseren wöchentlichen Updates keine Zeit hätten. Deswegen sind diese Folgen dann auch deutlich länger und es geht eben nur um ein ganz besonderes Thema. Für die zweite Folge Podcast Spezial, da haben wir uns vor Ostern mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Katrin Lasser-Morrison getroffen. Stellvertretende Bürgermeisterin ist Katrin Lasser-Morrison aber nur ehrenamtlich. Hauptberuflich leitet sie das Frauenhaus in Castrop-Rauxel. Und darum soll es in der Folge heute gehen. Was macht eigentlich das Frauenhaus? Warum sind die Frauenhäuser seit Jahren in der Krise? Und was könnte man dagegen machen? Über diese Fragen habe ich mit ihr diskutiert. Getroffen haben wir uns übrigens im Frauenhaus in Castrop-Rauxel. Von außen sieht das aus wie ein ganz unscheinbares, normales Wohnhaus. Ein Klingelschild mit einem Allerweltsnamen. Und auch von innen wirkt es auf den ersten Blick gar nicht wie so ein Zufluchtsort, sondern eher wie eine große WG. Die Räume sind liebevoll dekoriert, frische Blumen stehen auf dem Tisch, man fühlt sich direkt richtig wohl. Jetzt könnt ihr euch hoffentlich ein kleines Bild machen und wir starten in die zweite Folge Podcast Spezial. Erstmal vielen Dank, Frau Lasser-Morrison, dass wir heute hier sein dürfen. Vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an. Was für Aufgaben hat das Frauenhaus hier in Castrop-Rauxel?
Ja, das Frauenhaus in Castrop-Rauxel hat sehr unterschiedliche Aufgaben. Zum einen beherbergen wir Frauen und Kinder und Jugendliche, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Häusliche Gewalt ist ja sehr unterschiedlich. Die kann psychisch sein, die kann aber auch physisch stattfinden, die kann aber auch durch Vereinzelung im sozialen Umfeld stattfinden. Ja, und um diese Fälle, die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen in Deutschland in der Regel, aber auch aus dem Ausland zu uns stoßen, da kümmern wir uns. Und dann machen wir noch die Gewaltschutzberatung hier in Castrop-Rauxel. Das heißt also, wenn ein Einsatz häuslicher Gewalt von der Polizei hier in Castrop begleitet wird, also gerufen wird die Polizei, dann machen wir hinterher gemeinsam mit der Polizei und dem Jugendamt, wenn Kinder da sind, die Beratung und nehmen Kontakt zu der Person auf, die diesen Einsatz von häuslicher Gewalt hatte.
Wie kann ich mir das konkret vorstellen, wenn jetzt die Polizei gerufen wird und da ist ein Fall von häuslicher Gewalt? Was passiert dann danach genau?
Ja, also wenn die Polizei gerufen wird, dann kommen ja die Kollegen der Polizei in diese häusliche Situation, sehen also, was passiert ist, nehmen das auch auf. Und dann, wenn sie also feststellen, dass eine häusliche Gewaltsituation gegen die Frau vorlag, kann eine Wegweisung des Mannes akut bis zu 10 Tagen ausgesprochen werden. Da darf also der Mann nicht mehr die Wohnung betreten, sich nicht der Frau nähern. Das können die direkt vor Ort aussprechen. Das kann die Frau relativ unkompliziert bis zu einem Monat verlängern und kann das gerichtlich hier beim Amtsgericht dann auch relativ unkompliziert gemeinsam dann meistens mit uns verlängern. Diesen Einsatz bekommen wir dann gemeldet per E-Mail. Es gibt auch eine Opferschutzbeauftragte der Polizei im Kreis Recklinghausen, die meldet uns das dann in der Regel. Und wir haben dann die Kontaktdaten, also sie müssen vorher angeben, dass sie einverstanden sind. Das sind aber die allermeisten. Und dann setzen wir uns mit ihnen in Verbindung mit den Frauen, um einen Termin zu machen oder eine telefonische Beratung zunächst oder vielleicht auch sogar schon anwaltlich Hilfe zur Beratung zu geben. Und das Jugendamt, wenn Kinder da sind, würde dann genauso verfahren.
Häusliche Gewaltsituation klingt so sperrig verwaltungstechnisch. Mhm. Was ist denn, fällt denn alles unter häusliche Gewalt?
Ja, also die kann ganz unterschiedlich sein. Also wir nehmen Fälle auf. Ich nehme mal die jetzt aus der letzten Zeit. Da hat dann also ein Mann sowieso schon vorher regelmäßig seine Frau. Ich finde auch häusliche Gewalt ist eigentlich der falsche Begriff, den wir verwenden. Der ist zwar so üblich. Es ist Frauengewalt. Also es findet ja Gewalt an Frauen statt. Und dann haben die sie regelmäßig geschlagen, aber auch geschubst, an den Haaren gezogen oder der Mann, die Frau haben wir jetzt als letztes aufgenommen, hatte ihr einen Stuhl auf dem Rücken zerschlagen, also der war dann in mehrere Teile zerbrochen. Wir nehmen dann natürlich auch Kontakt zu Ärzten oder zum Krankenhaus auf, um das dokumentieren zu lassen, wir fotografieren das auch. Es kann aber natürlich auch sein, dass das psychische Gewalt ist. Also die dürfen weder dann zu ihren Freunden, Familie Kontakt haben. Die haben meistens gar kein eigenes Konto. Ganz viele Frauen, die wir hier aufnehmen, hatten noch nie ein eigenes Konto, besitzen das überhaupt nicht, verfügen verfügen auch nicht über eigenes Geld. Selbst wenn Sozialleistungen gezahlt werden, verfügen darüber die Männer. Und die bestimmen im Grunde genommen das ganze Leben der Frauen. Das ist dann wieder psychische Gewalt so, und auch soziale Gewalt. Die kann ja sehr unterschiedlich aussehen, die Gewalt, die hier stattfindet. Und so haben wir eben ganz unterschiedliche Frauen, die hier zusammenkommen mit unterschiedlichen Facetten von Gewalterfahrungen, die aber auch teilweise sich natürlich überlappen.
Welche Frauen sind das denn, die hierher kommen? Sind das Frauen, die schon immer in sehr gewalttätigen Familien gelebt haben, oder kann man da quasi auch aus einem ja sehr durchschnittlichen gewaltfreien Leben irgendwie reinrutschen?
Sowohl als auch. Ich würde sagen, schon der größte Teil der Frauen hat natürlich auch eine Gewalterfahrung aus der eigenen Biografie in der Kindheit mitgebracht. Irgendwas war schon, warum sie das so erdulden. Es ist ja auch ein Erdulden oder Ertragen, manchmal über lange Zeit. Genauso die Kinder, die dann mitbringen, haben das ja auch mitbekommen. Also das Durchbrechen dieser Gewaltspirale, die sie selber sich auch nicht wert sein, das hat ja auch sehr psychische Konsequenzen, dass man sich viele Dinge im Leben selbst nicht wert ist oder auch das Leben so eben nicht lebenswert empfindet, dass man sich überhaupt in so einer Abhängigkeitssituation selber belässt. Also sie belassen sich ja auch darin. Ja, und da gibt es natürlich auch welche, die einfach an den falschen Partner geraten sind und das noch nicht so erlebt haben. Das sind aber in der Regel auch die, die relativ schnell dann uns kontaktieren und aufsuchen, weil die das nicht erdulden möchten. Oder die gemeinsam mit dem Partner in so eine Situation durch widere Lebensumstände, das kann ja Arbeitslosigkeit, Schuldenspirale, Alkoholismus sein, dann geraten sind, die aber vorher eigentlich nicht davon betroffen waren. Also es ist auch unterschiedlich.
Und wenn Sie jetzt dann mit so einer Frau Kontakt aufgenommen haben und die auch sagt, ja, bitte helfen Sie mir, was sind dann so wirklich die ersten Schritte, die in den Stunden danach passieren?
Ja, die ersten Schritte sind, dass wir besprechen, wie die Aufnahme erfolgt. Wie kommen die Frauen mit den Kindern oder eben auch alleine hier zu uns hin? Wir haben immer meistens den Treffpunkt, der ist entweder hier am Hauptbahnhof in Castrop-Rauxel oder am Bahnhof Süd oder am Busbahnhof. Oder wenn die doch die Möglichkeit haben, dass die gebracht werden, das passiert auch aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal sind es sogar Freunde oder auch das Jugendamt, was dann mithilft oder jemand eine Begleitung aus der Schule. Dann ist das meistens bei uns hier am McDonalds-Parkplatz, also, weil da ist es doch sehr anonym hinter der Willy-Brandt-Gesamtschule. Also wir haben unterschiedliche Treffpunkte, wo wir uns dann verabreden. Dann müssen wir meistens natürlich auch klären, manche können nicht sofort gehen. Also die haben zwar Kontakt zu uns dann aufgenommen, aber die müssen den Zeitpunkt abpassen, wenn der Partner oder die Partnerin dann auch auf der Arbeit ist oder das Haus verlassen hat, wenn sie gut auch mit den Kindern gehen können, dann manchmal ist es länger vorbereitet oder sie verlassen dann die Wohnung, indem sie Kontakt zu einem Arzt aufnehmen und dann ist das der Mittelsmann oder die Mittelsfrau, mit denen wir dann abmachen, dass sie auf andere Seite wieder die Praxis verlassen können. Das kann sehr unterschiedlich sein. Ja, und dann, wenn wir sie hier getroffen haben, dann nehmen wir sie natürlich auf und dann kommt erstmal die erste Aufnahme und wir besprechen auch schon vorher, was gut ist, was sie mitnehmen können, aber wenn sie nichts mitnehmen können, selbst die Pässe nicht, alles das kann man irgendwie auch hinterher klären. Also es gibt für alle Dinge im Leben eine Lösung, die auch hier nochmal geklärt werden kann.
Okay, also wir nehmen jetzt mal an, die Frau hat sie hierhin geschafft, vielleicht über den McDonalds-Parkplatz. Wie geht es dann hier weiter, nachdem jetzt geklärt ist, okay, wir haben hier unser nötigstes Hab und Gut. Mhm. Was passiert dann?
Ja, dann nehmen wir als erstes erstmal die Situation auf. Was ist denn eigentlich passiert? Wie sehr ist die Frau oder auch die Kinder traumatisiert? Ja, also eigentlich ist das Erstaufnahmegespräch doch, obwohl schon viel erzählt wird aus der akuten Situation, was gerade dazu geführt hat, dass man jetzt hier hört, ist das Erstaufnahmegespräch doch ein sehr oberflächliches, weil meistens sind die dann doch sehr, ja, durch die Emotionalitäten und auch durch den Stress, ja, geschlaucht auch, also die sind fertig und dann würden wir denen erstmal hier die Zimmer zeigen und zeigen, was man also hier alles machen kann, auch mit den Kindern. Wir haben ja auch extra dafür Kinderzimmer, wir haben eine Erzieherin da, wir erklären ihnen das Haus, wie wir hier zusammenleben und sie bekommen ihr eigenes Geschirr. Also es ist erstmal viel Bürokratie, wir kopieren natürlich das, was sie an Papieren mithaben und dann können die erstmal ankommen. Also die Ankommensituation muss ja auch irgendwie erstmal ganz nett und ganz schön sein. Wir fragen, ob sie Lebensmittel haben, was sie noch brauchen, ob sie Bekleidung brauchen. Das sind so, dass erstmal sie sich wohlfühlen, gut ausgestattet zu sein im ersten Moment.
Wie geht es den Frauen denn dann, wenn sie hier ankommen? Sie haben ja gerade schon angesprochen, viele, ist das nicht einfach. Ja, was macht das emotional mit einem?
Ich glaube also, dass der Schritt hier in ein Frauenhaus ist auf einer Abwärtsspirale ein weiterer Tiefpunkt, aber noch nicht der absolute Tiefpunkt. Der kommt meistens dann hier im Laufe des Aufenthaltes. Aber das ist schon ein Tiefpunkt. Denen geht es natürlich sehr, sehr schlecht. Also keiner von denen möchte ja in so ein Haus ziehen und sich auch eingestehen, dass man auch in einer Beziehung, aber auch in so einer Geschichte gescheitert ist. Das ist ja der erste aktive Schritt, sich auch einzugestehen, dass man eben davon betroffen ist und dass man in einer ganz schlechten Situation gerade steckt. Und viele von denen, entweder sind sie zu gefährdet, also da können wir auch später nochmal was zu sagen, welche Gruppen sehr gefährdet sind, oder eben sie haben auch wirklich viele Kinder und können nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Das könnten Sie und ich ja vielleicht, wenn so eine Situation doch herrscht, dass man doch nochmal zu den Eltern, Geschwistern oder Freunden gehen kann. Das ist bei denen ja auch nicht der Fall. Die sind also schon auch sehr alleine erstmal hier. Die brauchen jemanden auch, wo sie mal weinen können und der die in den Arm nimmt. Das ist also eine ganz typische Situation, wie man Trost ist eigentlich so die Überschrift der ersten Tage.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass es erstmal darum geht zu lernen, wie wohnt man hier eigentlich zusammen? Das ist ja kein Hotel, wo man unten eincheckt und sagt, ich hätte jetzt gerne ein Zimmer. Wie wohnt man hier zusammen?
Hier das Leben der Frauen ist ein sehr eigenständiges Leben, das sollen die auch behalten. Also wir sind von 8 Uhr bis 16.30 Uhr als Mitarbeiterinnen im Frauenhaus vor Ort und danach gibt es verschiedene Dienste, also den Türdienst, die bekommen auch keinen Schlüssel, wer die Tür öffnet, der wird sehr genau in einer Hausversammlung, die wir wöchentlich durchführen, verteilt. Die haben natürlich auch ihre Reinigungs- und Putzdienste und sie kochen auch selber. Wir kochen einmal in der Woche gemeinsam, wir gehen aber auch mit denen, wo wir merken, die brauchen nochmal Struktur, gemeinsam einkaufen. Wir feiern auch alle Feste hier zusammen, also aller Religiositäten. Jetzt sind wir kurz vor dem Osterfest. Das feiern wir auch gemeinsam, dann kochen wir auch gemeinsam, wir grillen auch gemeinsam im Garten, aber sie sind eben hier sehr eigenständig für sich und auch sehr organisiert und der Alltag ist aber natürlich schon davon geprägt, dass wir mit denen in den Zeiten, wo wir hier vor Ort sind, auch sehr intensiv arbeiten, unterschiedliche Termine gemeinsam wahrnehmen und erstmal versuchen auch mit denen eine Tagesstruktur, die fehlt auch einigen, zu erarbeiten. Also von morgens aufstehen bis unterschiedliche Dinge auch für die Kinder erledigen, bis hin zu aber auch sich eben um sich selbst kümmern und auch sich selbst was Gutes tun. Also das ist sehr unterschiedlich. Das bieten wir hier an. Aber im Vordergrund steht natürlich immer die Eigenständigkeit und auch die Selbstständigkeit. Und wenn die nicht da ist, muss sie erlangt werden. Dann machen wir das auch jeden Schritt gemeinsam. Aber wer schon eigenständig ist, der darf das natürlich auch gerne bleiben. Viele Frauen, wenn die kommen, fragen erstmal, darf ich denn alleine rausgehen? Muss ich mich anmelden? Muss ich mich abmelden? Die können auch am Wochenende zu ihrer Familie fahren. Das müssen wir natürlich nur wissen, sonst müssen wir uns nachher Sorgen machen, dass was passiert ist. Das kann ja doch mal sein. So, das ist dann die einzige Abmeldesituation. Aber ansonsten können die sich hier, wenn die keine Dienste gerade haben oder das abgesprochen ist, auch frei bewegen natürlich.
Wie lange bleibt denn quasi normalerweise eine Frau hier im Frauenhaus? Das ist ja wahrscheinlich nicht auf immer.
Nein, das ist nicht auf immer. Die Verweildauer hat sich in den letzten, ich würde sagen, 7, 8 Jahren eklatant erhöht. Also wir hatten sonst eine durchschnittliche Verweildauer von ungefähr 3 Monaten, wenn sie denn dann nicht zurückgegangen sind, schneller wieder zu ihrem Partner. Das passiert ja auch. Und die ist mittlerweile aber so, sind wir bei 5, 6 Monaten angelangt. Aufgrund der schlechten Wohnsituation. Wir finden einfach nicht für unsere Frauen so gut Wohnungen und deswegen verweilen die hier sehr lange. Und dazu gibt es jetzt mittlerweile ein neues Projekt des Kreis Recklinghausen, an dem wir auch teilnehmen. Das heißt Second Stage. Und die fördern uns seit
Second Stage vielleicht einmal die für alle, die das Englisch nicht so mächtig sehen,
ja.
Second Stage heißt einfach zweite Stufe.
Genau, ein zweiter Schritt, also der nochmal eingebaut wird. Da ermöglicht uns der Kreis Recklinghausen, eine Wohnung anzumieten für die Frauen, die eigentlich schon gut gefestigt sind und auch fit genug sind, auch mehr eigenständig zu wohnen. Denn hier ist man doch ja eingebunden, auch in die Abläufe des Frauenhauses. Und diese Wohnung ist hier in der Nähe. Wir haben sie also gemeinsam mit der Stadt Castrop gefunden. Und dann ziehen die also, wenn die schon 3, 4 Monate hier sind, und wir merken, die haben mehrere Kinder, finden aber keine Wohnung, in diese Wohnung, um eben mehr Eigenständigkeit zu erlangen. Wir machen ja ganz bewusst auch nachgehende Beratung. Also die auch ganz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil da auch häufig nochmal für die Frauen eine schwierige Stufe ist, wenn sie ausziehen. Also diese Eigenständigkeit zu erlangen, sich ins soziale Umfeld zu begeben und auch sich selbst zu organisieren, komplett mit den Kindern und Behörden und Ämtergängen, die da doch auch häufig dranhängen. Das ist nochmal eine sehr sensible Stelle, die kann man dann aber ganz gut üben.
Sie haben gerade gesagt, es gibt auch Frauen, die wieder zu ihren Partnern zurückgehen. Sind das dann Momente, in denen sie das Gefühl haben, dass es irgendwie nicht geklappt hat, oder gehen die zu ihren Partnern zurück, weil es da Einsicht gab, oder wie ist das?
Also in den meisten Fällen gehen die zurück, weil sie denken, dass der Partner einsichtig ist. Ich muss das so sagen. Ist er aber in der Regel eigentlich nicht. Wir kennen das schon.
Stehen aber dann quasi später hier wieder vor
genau,
der Tür.
Genau, okay. Was aber auch nicht schlimm ist. Also manchmal, wenn man mehrere Kinder gemeinsam hat, braucht man ja auch eine längere Zeit und mehrere Anläufe. Und ich finde das auch völlig okay. Außer es herrscht natürlich eine eklatante Gewaltsituation, die auch gegenüber den Kindern herrscht und herrschte und auch nicht geklärt ist. Dann müssen wir da natürlich auch gemeinsam mit dem Jugendamt Kontakt aufnehmen und überlegen, ob das so der richtige Schritt ist. Aber ansonsten, also auch sogar wenn die Frau ganz alleine ist, das ist ja okay, auch jemandem eine zweite Chance zu geben. Es gibt also auch Umstände, die dann hinterher funktioniert haben. Und andere, die eben nicht funktioniert haben und aber zu uns wiederkommen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir haben auch welche schon hier gehabt, die 2-3 Mal da waren und im ganz seltenen Fall auch 4 Mal. Aber dann müssen wir uns auch fragen, vielleicht sind wir auch nicht die Richtigen, um sie dahin zu begleiten, dann sich ein neues Leben zu strukturieren. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Die dürfen auch mehrfach kommen.
Wie ist es, wenn Frauen hier ausgezogen sind, irgendwie wieder auf den eigenen Füßen stehen? Wie geht es dann für die weiter? Sie haben ja dann weiter Kontakt zu denen. Bleiben die dann meistens eigenständig? Also wie geht deren Biografie dann weiter? War das dann so ein einschneidendes Erlebnis, dass sie dann nie wieder in so eine Gewaltsituation kommen? Oder sind sie sehr anfällig dafür, dass genau das Gleiche wieder passiert?
Ganz unterschiedlich. Also wir haben hier wirklich mehrere, die wir begleitet haben, die ganz eigenständig hinterher geworden sind, die wir jetzt über 10 Jahre auch im Nachgang immer mal wieder punktuell oder die sich auch gemeldet haben, begleitet haben, die aber dadurch eine ganz andere Struktur in ihr Leben bekommen haben, auch ein ganz anderes Leben führen, auch neue Partner gefunden haben, was auch völlig okay ist. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die ausziehen, manchmal sogar 1,5 Jahre hier schon ausgezogen sind, denselben Partner wieder nehmen und wieder in dieselben Muster verfallen oder auch sich einen ähnlichen Partner suchen und wieder hier hinkommen und wieder mit derselben Problematik hier stehen, aber durch einen anderen Partner ausgelöst. Also da gilt es dann ja auch nochmal genau hinzugucken, warum passieren denn immer wieder dieselben Situationen und auch dieselben Verhaltensweisen, dann ist dann auch nochmal das Augenmerk sehr stark von uns darauf gerichtet. Das kann aber sehr unterschiedlich sein. Wobei ich sagen muss, in den letzten, so ich würde sagen auch 6 Jahren, so, also ich finde ganz besonders so in den letzten 5, also es geht sehr nahe schon auch doch in die Jetztzeit, sind die Rückfallquoten weniger geworden. Das war am Anfang mehr.
Was glauben Sie, woran liegt das? Ist es so ein allgemeines Erstarken von Frauenrechten oder?
Glaube ich ein bisschen, ja. Um auch mal was Positives zu vermelden. Also das ist mir aufgefallen, also dass die doch wesentlich gestärkter und auch ja gewillter kommen und dann aber auch gehen. Und ich glaube, deswegen ist auch so wichtig die nachgehende Beratung. Wir machen die sehr, sehr intensiv, gerade auch am Anfang. Wir helfen denen auch sehr intensiv. Und immer dann, wenn eine Überforderungssituation ist, glaube ich, fallen die auch schnell in die alten Muster zurück. Und das ist dann eine Sache, die man sehr engmaschig begleiten muss. Vielleicht tut ihnen aber auch an der einen oder anderen Stelle die längere Verweildauer ganz gut. Denn wenn man immer diese Wankelmütigkeiten zwischendurch hier erlebt, wir hören die ja auch, was auch völlig normal ist, wenn man eine lange Beziehung hatte, mal daran zu zweifeln, ob jetzt jeder Schritt der richtige ist, den man tut. Das ist auch in jeder anderen Beziehung ja normal. Und so geht es denen ja auch. Dann ist das wichtig, dann auch den Punkt mal mitzunehmen und zu sagen, okay, das war ja auch gut. Es muss nicht alles schlecht gewesen sein. Aber warum bist du denn jetzt hier? Und wie soll das weitergehen für dich im Leben? Möchtest du nochmal an so einen Punkt? Also da sind ja sehr unterschiedliche Gespräche. Das ist aber besser geworden.
So gute Nachrichten sind ja auch mal was Schönes. Eine andere gute Nachricht ist, das Frauenhaus feiert bald Geburtstag. 40 Jahre wird es alt. Wenn Sie zurückschauen, Sie sind jetzt nicht seit 40 Jahren die Leiterin, das wäre ein bisschen extrem. Aber wenn Sie zurückschauen auf all die Jahre, die Sie jetzt hier sind, wie hat sich die Arbeit des Frauenhauses verändert vielleicht durch die Zeit?
Ja, ich glaube, also die Arbeit, ich bin jetzt seit dem 1.4. 15 Jahre hier. Das ist ja schon eine Zeit, wo man auch zurückgucken kann, dass sich die Arbeit, aber insgesamt, wir sehen das ja viele in den Dokumentationen, die wir auch hier haben, über die letzten 40 Jahre Frauenhausarbeit in Castrop-Rauxel, dass es da schon einige Veränderungen gab. Also die Probleme der Frauen, glaube ich, sind multipler und komplexer geworden. Also die Schulden, die die mitbringen, die unterschiedlichen Lebensweisen, die auch ihnen, glaube ich, sehr zu schaffen machen, bis hin zu den Ansprüchen, auch in die Arbeitswelt einzutreten. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die auch Frauen ja für sich selber auch mehr tun möchten in den letzten Jahrzehnten. Aber eins ist leider gleich geblieben, dass wir immer noch Frauengewalt in häuslichen Beziehungen erleben und wir leider deswegen ja immer noch hier sind. Also unsere Arbeit gibt es immer noch und ja, wir eigentlich ja auch gesellschaftlich noch nicht an dem Punkt sind, verstanden zu haben, dass das auch noch immer wieder auch in vielen Bereichen und auch in ganz unterschiedlichen Schichten und Lebensbereichen stattfindet. Und das ist, glaube ich, gleich geblieben, wenn nicht die Probleme, glaube ich, ein Stück weit komplexer geworden sind.
Würden Sie denn sagen, dass es mehr Fälle gibt oder sind es einfach, gab es schon immer diese Fälle, nur die Frauen haben sich früher nicht getraut?
Ja, glaube ich. Also ich glaube, es ist ein anderes Bewusstsein da. Und das finde ich ja gut. Also, dass Frauen sich trauen zu sagen, nee, das lasse ich mir jetzt hier nicht bieten. Also, das ist auch immer ein Punkt im Aufnahmegespräch, den wir führen. Was bist du dir denn selbst wert? Du hast doch nur dieses eine Leben und du kannst das gut leben und es ist dein Geschenk und nimm das doch mit und mach das Beste daraus und such dir auch gerne einen Partner, Partnerin, die gut zu dir ist und sei dir doch selbst so viel wert, auch gut zu sein. Und ja, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt für die Frauen. Ja, das klingt jetzt sehr plakativ, aber es wird ja auch viel in den Medien, Selbstliebe, Achtsamkeit. Also die kommen schon auch mit anderen Vorstellungen mittlerweile. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Die Fälle sind, glaube ich, nicht mehr geworden, sondern das Melden in den Frauenhäusern. Deswegen sind wir so überlaufen, ist mehr geworden. Und was ich ja positiv finde und was ja auch ein Schritt, wenn man jetzt mal von diesem doch auch sperrigen und ich finde auch schon ein bisschen manchmal überalteten Wort herkommt, aber ist ja ein Schritt auch zur Emanzipation der Frau in der Gesellschaft, sich eben da rauszutrauen.
Wir kommen gleich nochmal zu dem Punkt der überlaufenden Frauenhäuser, aber kurz zu diesem gesellschaftlichen Bild. Was glauben Sie, was müsste sich tun, damit mehr Frauen sich trauen, zum Frauenhaus zu gehen, wenn sie es brauchen oder damit sich das Bewusstsein dafür weiter verändert?
Das müsste von mehreren Seiten angegangen werden. Zum einen wäre es wichtig, dass wir Frauenhäuser haben, dass wir also ein Ampelsystem einführen, rot, gelb und grün. Wenn jemand also in ein Frauenhaus kommt und ist besonders gefährdet, dann müsste er in ein Frauenhaus, was also besonders geschützt ist. Dann kann es welche geben, die unter Schutzadresse sind. Und dann kann es auch welche geben, wo Frauen reingehen, die jetzt nur, also wo nur in Anführungsstrichen, nur nicht, dass das gut ist, der Partner eben in dem häuslichen Umfeld, also die Gewalt ausüben würde, aber niemals draußen und die auch alleine und in Ruhe lässt. Selbst wenn die sich sehen, solche Fälle haben wir auch häufig. Und ich glaube, das würde gesellschaftlich ganz stark helfen, wenn wir zum Beispiel ein Schild hier vor der Tür hätten, dass wir das Frauenhaus sind, weil häufig werde ich gefragt, sind denn gerade welche da, obwohl wir so überlaufen sind, dass ja auch schon öffentlich bekannt ist. Ja, wir haben immer welche da, wir sind also jetzt im 7. Jahr zu über 100% belegt, auch ganz stark belegt und auch sehr, sehr belegt und ich muss es immer wieder erklären. Und ich glaube, das würde vielen anderen Frauen aber auch helfen, wenn die sehen würden, ach Mensch, guck mal, also das ist eine Einrichtung, da gehen regelmäßig welche rein und raus. Das wäre die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich, es gibt ja momentan, weil wir nicht genug Plätze haben, wenn man also auf fraueninfonetz.de kann man gucken, da ist die NRW-Karte und da sind alle Frauenhäuser verzeichnet und da kann man sich rot, gelb oder grün eben schalten als Frauenhaus. Und wir sind permanent alle überbelegt. Also es ist selten, dass da ein Frauenhaus auf grün steht, manchmal auf gelb, aber ich habe jetzt heute noch nicht reingeschaut. Aber ich glaube, wenn auch alle einen Zugang hätten, einen flächendeckenden Zugang, so wie es die Istanbul-Konvention ja gefordert hat, dann würden wir auch schneller natürlich weiterkommen und nicht noch Wartezeiten entstehen.
Was macht das denn, wenn das Frauenhaus überlastet ist? Müssen Sie dann Leute abweisen oder kriegt man die dann noch irgendwo unter?
Ja, wir müssen die abweisen, regelmäßig auch abweisen, leider. Oder eben wir merken, das ist jetzt so ein eklatanter Fall, dass wir schauen ja jetzt schon, dass wir mittlerweile haben wir Zustellbetten, dass wir überbelegen, die behelfen sich auch untereinander. Die Frauen, die sind wirklich toll auch im Umgang miteinander, muss ich mal sagen, obwohl das so beengt ist. Ja, oder wir telefonieren rum und gucken, wir haben Wartelisten, immer Wartelisten, also dass wir sagen, okay, wir gucken jetzt mal, eine zieht aus oder um, dann könnte die nächste schon in 14 Tagen kommen, dann versuchen wir da vor Ort mit Kooperationspartnern und Beratungseinrichtungen, die erstmal so ein bisschen auch länger schon von der Ferne mitzuberaten, um die dann aufnehmen zu können. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man sagen könnte, okay, wir schalten uns nicht auf grün, so ist es ja dann. Und in dem Moment kommen hier bestimmt 20, 30 Anrufe in einer Stunde ein. Wir können uns also eigentlich aussuchen, wer kommt. Wir suchen uns das natürlich nicht aus, sondern wer anruft und die Hilfe braucht, der bekommt die auch. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir vollumfänglich helfen könnten. Ich glaube, es wäre auch gut, wenn wir Mittel bekommen würden vom Land für präventive Beratung. Ich finde das mittlerweile sehr frustrierend. Wir machen nachgehende Beratung, wir machen begleitende Beratung. Wir bräuchten aber eine Stelle, um in die Kindergärten schon, mit den Müttern auch gemeinsam, mit den Kindern auch mal zu erklären, was ist denn überhaupt Gewalt, wo fängt denn Gewalt an? Und ja, wenn vielleicht man über jemanden auch blöd redet, aber auch in der Schule, was kann ich aber auch machen in der Schule, auch mal Schülerinnen und Schülern zu sagen, Mensch, wenn jemand so reagiert, was könnte denn dahinter stecken auch? An wen kann man sich denn dann wenden? Man muss sich ja auch nicht nur gleich an ein Frauenhaus wenden, aber es gibt ja ganz unterschiedliche, da auch die Sozialarbeiter in den Schulen, aber auch die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer. Und ich glaube, die präventive Arbeit, die man sehr stark auch in so einer Stadt wie hier Castrop-Rauxel, aber auch in allen anderen Städten, wo man auch gut vernetzt ja hier meistens ist, machen könnte, das würde ich für wesentlich sinnvolleres eingesetztes Geld empfinden, als immer die Kinder aus dem Brunnen zu ziehen, wenn sie reingefallen sind und dann wieder schön aufzubauen und zu sagen, okay, jetzt stehen die wieder neben dem Brunnen, aber eigentlich müsste man ja einen Präventivprogramm für wir fallen nicht in die Brunnen auferlegen. Und ich finde, dafür fehlt absolut das Geld und ich verstehe es überhaupt nicht, warum wir das nicht bekommen. Also wir hätten da auch Spaß dran, wir machen das teilweise, aber wir kriegen das überhaupt nicht mit unseren personellen Kapazitäten geregelt.
Welche Frauen sind das denn, die vielleicht besonders gefährdet werden, wo man vielleicht direkt rangehen müsste, wo man schon weiß, okay, boah, die sind gefährdet?
Ja, also ganz, ganz gefährdet. Und das ist wirklich die Gruppe, die am absolut gefährlichsten auch lebt, sind die, die von Zwangsverheiratung bedroht sind. Und das sind die jungen Mädchen, das, was ich gerade auch angesprochen habe in den Schulen, wenn die also ein Abitur gemacht haben, die sind gebildet, die sind gut eingebettet, die haben auch ein Sozialsystem. Und dann werden die auch jetzt noch in der heutigen Zeit immer noch viele aus diesen Familien herausgenommen und werden mit jemanden aus dem Herkunftsland zwangsverheiratet. Und das möchten die nicht. So, dann steckt da jetzt ein großes Familiensystem hinter, häufig auch geprägt von Brüdern, die dazugehören. Und diese Mädchen sind so gefährdet, dass sie sofort mit der Polizei, wenn sie da raus möchten und die Familie sie sucht, hier in ein Zeugenschutzprogramm also reinkommen. Die bekommen eine neue Identität, die bekommen ein neues Aussehen, die werden hier neu beraten. Und solche Fälle hatten wir schon mehrfach gehabt. Die sind dann hier auch in Castrop-Rauxel geblieben. Die heißen anders, die sehen anders auch. Die können auch sein, dass sie erstmal Brille tragen, nur damit die nicht gefährdet sind. Denn solche Fälle sind auch die, die am schnellsten umgebracht werden. Die würde man aber gut erreichen in Einrichtungen, Schulformen. Und das sind Mädchen, also als ich hier angefangen bin in dem Jahr, war hier eine Frau bei uns, die hatte genau diese Problematik und ist dann aber in ein anderes Frauenhaus gezogen, aufgrund schon, dass die eben sehr eng hier war und es einfach zu nah war. Und diese Frau, zu der hatten wir noch Kontakt, weil sie hier Schulden hatte, sie hat hier noch abbezahlt. Und eben bevor die letzte Rate fällig war, das war ein Fall, da ist sie eine Frauenleiche in der Nähe von Schwerte am Autobahnparkplatz nackt hingelegt worden. Und das war sie gewesen. Sie ist von ihren Brüdern, die sind auch verurteilt worden hinterher, umgebracht worden. Das ist wirklich, das sind hochgradig gefährdete Fälle und das sind ganz, ganz junge Mädchen. Und ich glaube, dass wir da eine ganz massive präventive Arbeit, wenn man merkt schon, die haben diesen Druck ja auch in sich schon oder wenn die auf einmal nicht mehr bestimmte Dinge auch in der Schule dürfen. Ich glaube, da müssten wir wesentlich mehr sensibilisieren, um in diese Familien schon mit reinzugehen. Also da kommen ja zwei verschiedene schreckliche Dinge auf diese jungen Frauen zu. Zum einen der komplette Verlust des familiären und sozialen Umfeldes, sie müssen sich ja komplett lösen, und die massive große Angst, auch getötet zu werden.
Das ist ja ein Aspekt, der vielleicht manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, dass man sich wirklich bewusst machen muss, hier geht es nicht darum, dass eine Frau mal irgendwie ein bisschen geschubst wurde, sondern dass wirklich Lebensgefahr besteht. Wie oft passiert das denn, dass sie hier Leute vorm Frauenhaus stehen haben, ob das jetzt die Ex-Partner sind oder ja die immer noch Partner, Ehemänner oder Familienmitglieder, wie oft passiert das dann und wie gehen sie mit sowas um?
Selten. Also das passiert wirklich sehr, sehr selten. Und in dem Moment rufen wir natürlich sofort die Polizei. Die kommen auch sofort. Vor der Tür herrscht dann hier natürlich große Aufregung vor dem Haus, auch in der Straße hier. Aber es ist noch nie was Schlimmes passiert. Und wir merken ja schon, wenn die Frauen uns sagen, er hat mich gefunden, und wir haben auch im gemeinsamen Gespräch, und sie selber sagt das auch immer wieder, man muss das ja ernst nehmen, da den Eindruck, dass sie doch sehr bedroht ist, dann verlegen wir auch schon mal. Oder wenn sie sagt, also er war hier definitiv, ich habe ihn hier mit dem Auto schon im Haus gesehen, dann verlegen wir auch die Frauen erstmal sicherheitsmäßig hier in ein anderes Frauenhaus im Kreis Recklinghausen. Das hat oberste Priorität. Und dann muss man immer noch gucken, ist das überhaupt weit genug schon weg. Also das können wir Gott sei Dank dadurch in der Regel meistens vermeiden. Also, dass sie kommen, das ist jetzt in den letzten 15 Jahren, wo ich hier bin, vielleicht 4-mal der Fall gewesen. Selten.
Man hört ja immer wieder dieses Wort Femizid, also der Mord an Frauen, weil sie eine Frau ist. Wie oft passiert das hier in Castrop-Rauxel, oder wie oft haben Sie das in Ihrer Zeit hier mitbekommen, dass Frauen ums Leben gekommen sind durch die Hand ihres Partners?
Wie oft passiert das hier in Castrop-Rauxel? Ich würde sagen, dadurch, dass wir auch die Fälle der häuslichen Gewalt mit betreuen, im Durchschnitt so alle 2 Jahre, einmal im Jahr, sind Frauen schon davon auch massiv betroffen, ja. Wir bekommen ja natürlich auch die Fälle nicht mit, die dann in ein Frauenhaus gehen, was weiter weg ist. Also das wird uns ja nicht gewahr, auch wie die Geschichten weitergehen. Aber es sind ja hier auch, es ist ja noch nicht so lange her, da war auch ein Fall an der obersten Föde, in diesem Wohnkomplex, der da ist, wo ja auch eine Frau getötet wurde. Also wir bekommen das natürlich auch immer wieder mit. Ich glaube aber schon, dass in vielen Fällen Frauen sehr bedroht sind, wenn sowieso schon eine massive Gewalt in der Partnerschaft herrscht.
Sie haben gerade schon angesprochen, das Frauenhaus hier ist überbelegt. Wie viele Plätze gibt es hier gerade und wie viele sind gerade belegt oder wie viele Frauen sind hier?
Wir haben 12 Plätze für Frauen und Kinder und im Moment sind 19 belegt.
Also ein bisschen eng ist es im Moment.
Ja, im Moment sind wir sehr voll, funktioniert aber gerade richtig gut.
Ist natürlich kein guter Dauerzustand. Was müsste sich denn allgemein für die Frauenhauspolitik ändern? Sie haben schon gesagt, viel mehr Präventionsarbeit, damit man eben vorher, bevor das Kind in den Brunnen fällt, die Frauen retten kann. Aber wie geht es dann weiter? Was müsste noch alles kommen?
Ja, ich glaube, also was müsste noch kommen? Wir bräuchten erstmal eine flächendeckende, kostendeckende Finanzierung. Wir müssen ja immer noch einen Eigenanteil von ungefähr 20%. Trägerverein ist ja hier der Verein Frauen helfen Frauen e.V., ist also ein Verein, ein autonomes Frauenhaus. Und wir müssen das immer noch selbst aufbringen. Durch eine gute Belegung funktioniert das immer wunderbar. Spenden bekommen wir von der Castroper Gesellschaft und auch darüber hinaus auch sehr, sehr gut. Also wir sind wirklich gut vernetzt, da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Noch wichtiger fände ich aber, da wir ja sehen, dass diese Aufgabe doch eine große ist, die immer noch nicht gelöst ist, dass wir eine andere Finanzierung von Landes- und Bundesseite in die Frauenhäuser hinein. Ich finde auch, dass es einheitlich geregelt werden muss in allen Ländern, also nicht jetzt nur für Nordrhein-Westfalen, sondern für alle Bundesländer müsste das einheitlich geregelt sein. Und dann glaube ich, muss es auch eine andere Ausstattung für die Miet- oder Umbaukosten geben, denn viele sind immer noch nicht auch barrierefrei. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass auch jeder einen Zugang in die Frauenhäuser hat. Das ist also für mich eigentlich ein absolutes No-Go, dass wir noch viele Einrichtungen betreiben, wo wir angeben müssen, dass Frauen, also die von einer Behinderung betroffen sind, eben nicht Zugang sofort in diese Einrichtung bekommen, obwohl sie ja sowieso schon auf langen Wartelisten stehen müssen. Also es muss eine ganz andere flächendeckende Finanzierung ausgehandelt werden zwischen Land und Bund.
Das Frauenhaus in Castrop-Rauxel hat ja jetzt quasi eine zweite Dependance eröffnet. Wie ist das finanziell gestemmt worden?
Der Kreis Recklinghausen hat also im Jahr 2022 den Tagessatz neu berechnet. Das heißt also, das machen die eigentlich jedes Jahr. Aber der Vertrag dafür, also wir hatten einen sehr alten Vertrag, ist nochmal neu überarbeitet worden und geschaut worden, was muss denn finanziert werden, was wird finanziert, welche Nachweise bringen wir, welche bräuchten man vielleicht auch im Kreis noch. Und das war aber eine sehr gute Berechnung, das muss ich jetzt auch so sagen. Und das ist uns in den Frauenhäusern sehr entgegengekommen. Und da war, ist dann eben die Idee im Kreis Recklinghausen entstanden, die Frauenhäuser, die das möchten hier im Kreis Recklinghausen, können eine Second-Stage-Wohnung im zweiten Schritt anmieten. Es gab einen Obolus für die Erstausstattung dieser Wohnung und die Mietkosten plus die Mietnebenkosten werden von dem Kreis übernommen. Wir haben das natürlich, weil wir so voll sind hier in Castrop, auch dankend und gerne angenommen und haben mit der Stadt Castrop, es ist auch nicht so einfach, ein geeignetes Objekt zu finden, weil das ja erstmal der nächste Schritt ist, wo die aber trotzdem noch an uns in der Einrichtung angebunden sind, ja also auch noch schützenswert sind, muss das auch eine geeignete, vernünftige Wohnung sein. Das haben wir aber mit Hilfe der Stadt Castrop gefunden. Ja, und jetzt haben wir natürlich eine andere Möglichkeit, auch in dieser angespannten Wohnraumsituation, die wir ja haben. Und das sind auch nicht die Mieterinnen, die sich jeder Mieter gerne wünscht. Also obwohl wir die immer auch gerne empfehlen können, aber manche möchten eben die Frauen mit den Kindern nicht, weil die genau Angst haben, dass der Partner kommt und da vielleicht auch wieder Ärger macht im Haus. Und da sie Schwierigkeiten sehen, das ist immer einer der Hauptgründe. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, durch diese weitere Wohnung da eine Entlastungssituation hier zu schaffen. Was einerseits total schön ist, ich empfinde, das ist ein Geschenk und auch für die Frauen. Und andererseits natürlich auch für uns wesentlich mehr Arbeit. Wir sind immer noch dieselben Mitarbeiterinnen, aber ist schön.
Wir machen vielleicht mal einen kleinen Sprung. Gerade geht es sehr viel durch die Medien, das Thema Transfrauen, Transpersonen, wie geht man mit dem um? Das Selbstbestimmungsgesetz steht so ein bisschen vor der Vollendung und Veröffentlichung. Ist das hier im Frauenhaus in Castrop-Rauxel auch ein Thema und wie gehen Sie damit um?
Ja, also wir haben tatsächlich schon, das ist jetzt bestimmt 4 oder 5 Jahre her, eine Anfrage mal gehabt. Wir hätten diejenige auch aufgenommen. Es ist dann aber nicht zu der Aufnahme gekommen, weil sie andere Möglichkeiten hatte der Unterbringung oder des Unterkommens, was auch völlig okay ist. Haben wir auch in anderen Fällen öfters. Das freut mich dann auch. Ja, und grundsätzlich, ja, wir haben da auch mit meinen Kolleginnen schon drüber geredet und diskutiert. Wir würden natürlich immer den Personen einen Zugang geben, weil das ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass sie eigentlich gerade in doppelter Hinsicht sofort eine Hilfe brauchen. Das ist ja eine Alltagsdiskriminierung, die erfahren. Und diese Alltagsdiskriminierung, dass wir überhaupt darüber diskutieren müssen hier, finde ich, oder überhaupt danach fragen müssen. Eigentlich muss das eine Selbstverständlichkeit sein. Also wir haben ein super schönes Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich finde, das muss immer unsere Handlungsweise sein. Oder in der Schweiz zum Beispiel haben die einen sehr, sehr schönen Grundsatz, dass sie immer sich an dem schwächsten Glied in ihrer Kette, in ihrer Gesellschaft orientieren, damit es jedem gut geht. Und so sollte das auch bei uns sein. Und ich finde, dass wir gar nicht fragen sollten, ob jemand, wenn man Transfrau ist, zu uns Zugang hat, sondern wenn man ähnliche Gewalterfahrungen, welcher Art auch immer hat, dann hat man einen Zugang. Das ist selbstverständlich. Man gehört ja dazu.
Ein sehr, sehr schöner Grundsatz. Jetzt haben wir schon gesagt, das Frauenhaus feiert Jubiläum. 40 Jahre gibt es das mittlerweile. Und dazu ist dieses Jahr noch ein bisschen was geplant.
Genau. Ja, wir haben überlegt, was können wir denn den Castroper Bürgerinnen und Bürgern und allen, die hier so sind, zurückgeben. Zum einen, das ist ja ein Dankeschön, weil wir werden wirklich viel unterstützt, inhaltlich, finanziell, aber auch mit anderen Mitteln, aber auch, dass man überhaupt über uns spricht. Das ist auch schon immer super. Und was können wir zurückgeben? Und was möchten wir denn auch mal mitnehmen für die nächste Zeit für uns? Und da haben wir jetzt 14 Tage ab dem 16. September geplant, also ein Programm, was wir demnächst auch drucken werden und herausgeben werden, wo wir ganz unterschiedliche Einblicke einerseits in unsere Arbeit geben möchten, aber auch Workshops anbieten. Es wird natürlich Erlebnisberichte geben, aber auch wir versuchen gemeinsam eben das zu machen, was wir auch mit unseren Frauen machen und ob wir gemeinsam kochen. Also es ist dann aber öffentlich. Und dann wollen wir einen Kalender rausgeben, am Ende des Jahres einen Bildkalender mit 12 Porträts der Frauen. Und dann dazu kommt noch ein kleines Kochbuch, was man entweder online oder eben auch offline, also auch in gedruckter Form bekommt, was wir immer mit denen hier so gemeinsam kochen. Denn wir haben so viele verschiedene Nationalitäten und jede Woche bringt jede Frau meistens irgendein anderes Rezept mit und das sind so tolle Sachen dabei. Wir haben gedacht, das könnte man ja auch mal teilen gemeinsam. Deswegen bieten wir in diesen 14 Tagen auch jeden Tag einen Workshop an, einfach mal unterschiedliche Küche kennenzulernen, aber auch ganz andere Dinge gemeinsam zu machen, also es sich auch gut gehen zu lassen oder auch in die Natur mit uns zu gehen, einfach mal mit uns gemeinsam zu erleben und leben und mal zu sehen, wie funktioniert denn eigentlich auch Frauenhaus im positivsten Sinne und sich mit uns auszutauschen. Und wir wollen dann auch einen großen Tag in der ASG-Aula, die haben wir schon reserviert dafür, gemeinsam machen, um möglichst viele Vereine und Verbände zusammenzubringen und mal zu gucken, was nehmen wir denn für die Zukunft daraus mit, was müssen wir denn hier in Castrop noch an dem Thema, ja, positiv Frau sein tun. Also wir wollten das eigentlich möglichst positiv angehen, denn 40 Jahre fanden wir schon viel, aber unser Fokus ist eher auf das Positive gelenkt. Wo müssen wir noch weitermachen, damit wir hier alle gut und ziemlich zügig gleichgestellt sind und eigentlich damit wir doch schneller überflüssig werden, also als Frauenhaus.
Also Ihr Ziel ist es quasi, irgendwann Ihren Job zu verlieren?
Ja. Ich glaube also, dass ich, ja, also ich bin ja studiert, gut ausgebildet, ich werde bestimmt woanders was dann finden, da mache ich mir gar keine Sorgen und das wäre schon für mich das Schönste, wenn es uns nicht mehr geben würde. Und ich glaube, wir finden alle gute andere Arbeitsplätze, gerade jetzt, wo auch so viel Fachkräftemangel ist, würde ich mir darüber keine Sorgen machen.
Ja, es ist wahrscheinlich relativ sicher zu sagen, dass das Frauenhaus zumindest noch eine Zeit lang brauchen wird und wahrscheinlich auch mehr brauchen wird, zumindest in viel mehr Bereichen, wie wir heute angesprochen haben. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Und wir werden natürlich weiter berichten darüber, was für Aktionen es dann zum Geburtstag noch alles geben wird.
Ja, danke, dass wir sprechen durften. Das ist immer für uns besonders schön. Danke.
Das war's mit der zweiten Folge Podcast Spezial. Wir werden euch natürlich weiter über die Aktionen auf dem Laufenden halten, die es in diesem Jahr zum Geburtstag des Frauenhauses gibt. Das ist ja erst die zweite Folge Podcast Spezial. Wir wollen aber natürlich noch über viele andere spannende Themen und Personen in diesem Podcast sprechen. Wenn ihr jemanden kennt, mit dem wir hier unbedingt mal reden sollten, dann schreibt uns entweder eine Mail an podcast@ruhrnachrichten.de, eine WhatsApp an 02305 92 392 oder ihr könnt uns auch einfach auf Instagram eine Direktnachricht schicken. Empfehlt diesen Podcast doch gerne weiter. Vielleicht habt ihr im Freundeskreis oder in der Familie noch jemanden, der eine Unterhaltung auf dem Rückweg vom Osterurlaub gut gebrauchen kann. Wir hören uns dann am Freitag ganz normal wieder zu einer Nachrichtenfolge. Bis dahin, Glück auf!